Herzlich willkommen, liebe Christa Fellner, hier bei mir zu einer weiteren Episode im Vision trifft Business Klartext Podcast. Mich interessiert ja in dieser Reihe immer, was meine Interviewgäste tun, aber vor allem auch, wie es dazu kam und warum sie überhaupt tun, was sie tun und mit welcher inneren Haltung sie ihren Beitrag hier leisten. Denn für mich ist Unternehmertum immer auch ein Bewusstseinsprozess, der zeigt, wie wir denken, wie wir fühlen, wie wir wachsen als Mensch eben und als Marke. Und heute spreche ich mit dir über den inneren Wandel, über Wahrnehmung und die Frage, wie sich ein gelingendes Leben jenseits von Leistung, Anpassung und Erwartung anfühlen kann. Ich glaube, das ist eine Folge, die viele Frauen wahrscheinlich mit der ganz viel anfangen können. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr auf unser Gespräch, weil dein Weg auch so ganz ehrlich zeigt, was passiert, wenn man eben aufhört, Erfolg über Wissen, über Noten und Anerkennung im Außen zu definieren und wenn man anfängt, so dem eigenen Herzen zu vertrauen. Du sprichst ja auch ganz offen darüber, wie erschöpfend es ist oder es für dich ja auch war, es allen recht zu machen und wie befreiend es sein kann, diesen Anspruch irgendwann loszulassen. Das ist ja oft so, als wenn da ein riesen Rucksack von den Schultern rutscht. Und mich faszinieren ja immer Menschen, die früh spüren, dass irgendwas nicht stimmig ist und trotzdem den Mut haben, ihrer inneren Wahrnehmung zu folgen, auch wenn sie vielleicht dafür in Frage gestellt worden sind. Und du bist ja schon jemand, der als Kind ein sehr feines Gespür für Menschen und für sich selber hatte. Du hast wahrgenommen, was zwischen den Worten liegt, vielleicht auch, was eben nicht da drin liegt, wenn man was sagt, was dann gar nicht so ist. Und wie irritierend es eben ist, wenn die eigene Wahrheit nicht mit dem übereinstimmt, was man im Außen wahrnimmt. Und heute ist deine Mission, Menschen Klarsicht und Ruhe zu schenken, um mit Herzintelligenz stimmige Entscheidungen zu treffen. Mit Meditation, Coaching und das Lesen im morphischen Feld unterstützt du Menschen dabei, ihre innere Stimme wieder hörbar zu machen, jenseits von Optimierungsdruck, Versagensängsten und dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Und ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, liebe Christa. Möchtest du denn noch was ergänzen an der Stelle?
Wow, wow. Also es war sehr umfangreich. Ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Das freut mich sehr und es war alles sehr treffend und sehr stimmig, was du zusammengefasst hast.
Okay,
Danke.
Dann starten wir doch einfach mal mit den Fragen. Meine Standardfrage ist oft die erste, wenn du deine Lebensreise mit einem Lied beschreiben müsstest, gibt es da einen Song, der dir dazu einfällt?
Also das Erste, was kommt, ist Girls Just Wanna Have Fun. Also ich bin ja so eine Intuitive, das war jetzt das Erste. Ich glaube, weil ich tatsächlich, also ich verbinde dieses Girls Just Wanna Have Fun mit Singen, Tanzen, Lebensfreude, natürlichem Selbstausdruck. Und ich habe ja als Kind auch schon total gerne getanzt und gesungen. Gesungen, das wurde dann gleich wieder kanalisiert. Da war ich halt im Chor und mein Vater war auch Chorleiter. Also das war auch schön, aber dieses freie Singen, dieses einfach für mich in meinem Zimmer tanzen und singen, das habe ich dann zusammen mit Freundinnen gemacht. Und teilweise saß dann halt eine Freundin, die war dann das Publikum. Und ich habe dann mit Luftmikrofon getanzt und gesungen. Und ich fand das einfach, also das ist für mich so die pure Lebensfreude und Selbstausdruck. Und das war das, was ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang dann wieder gesucht habe. Also ich bin halt dann erstmal nach dieser frühen Kindheitsphase sehr, sehr in die Anpassung, weil ich das Gefühl hatte, ich bin irgendwie anders als die anderen und ich passe da nicht rein. Und also ich habe immer nach meinem Platz gesucht. So, wo ist mein Platz in dieser Welt? Und habe auch teilweise echt gezweifelt, ob es den überhaupt gibt. Und habe den dann jetzt in der zweiten Selbstständigkeit und auch zweiten Lebenshälfte, ich bin jetzt 54, für mich selber so kreiert, indem ich beschlossen habe, dass ich jetzt mit meinen Gaben nicht, dass ich die nicht mehr verstecke und dass ich mich zeige, so wie ich bin und im besten Fall andere Frauen, andere Menschen inspiriere, dass sie auch mehr auf ihr Herz hören und auf das, was in ihnen drin schlummert und was da die ganze Zeit so gerne gesehen, gehört und wahrgenommen werden möchte.
Ja, mega schön. Und dieses Lied ist natürlich so ein Schlager aus unserer Jugend. Ich bin ja gleich alt wie du. Und ich erinnere mich noch gut an diesen Song. War das Cindy Lauper?
Ich glaube, Cyndi Lauper, ja,
Ja, genau. Ja,
genau.
ja, ja. Und ja, und das ist natürlich genau das, wo es wirklich darum geht. Wir sind ja noch, ich sage jetzt mal, in einer Zeit aufgewachsen, wo das vielleicht auch für Mädchen gar nicht so typisch war, da wirklich schon in die Vollen zu gehen und sich komplett auszudrücken. Das kam ja dann alles so ein bisschen später. Es war nicht mehr so extrem wie vielleicht noch vor vielen Jahren, bevor wir dann auf die Welt kamen.
Ja.
Aber es war schon noch so, Mädchen hatten so und so zu sein und angepasst und nicht zu laut. Und ja, letztendlich,
Genau. Sei
das
du
war
selbst,
ja.
aber nicht so laut. Ich habe eine
Genau.
Postkarte, die hier hängt, ja, mit dem Spruch. Und ich habe halt auch, weißt du, meine Mutter hat immer, also ich habe noch einen jüngeren Bruder. Meine Mutter hat immer gesagt, oder das ist ihr total wichtig, sie hat uns beide gleich erzogen und da gab es keine Unterschiede. Und gleichzeitig war einfach der Kontext, der gesellschaftliche Kontext, dass die Mädels, ich habe mich halt auch stark an meiner Mutter orientiert, ja. Meine
Ja.
Mutter war zu Hause, die war Hausfrau und Mutter. Mein Vater war Lehrer und dann war das damals noch die Zeit, wo es hieß oder wo mein Vater dann zu meiner Mutter gesagt hat, du musst nicht arbeiten gehen, wenn du zwei Kinder hast, du kannst zu Hause bleiben. Und das war, ich meine, so bin ich aufgewachsen. Und wenn ich dann gesehen habe, meine Mutter hat viel zu tun, natürlich habe ich ihr dann geholfen oder wollte sie halt entlasten. Mein Bruder hat es jetzt nicht so wahnsinnig interessiert, wenn da viel zu tun war, dann man musste ihm schon sagen, du machst jetzt dies, du tust jetzt jenes, dann hat er schon auch mitgeholfen, aber es war jetzt nicht so selbstverständlich wie bei mir und ich bin schon noch sehr stark in diesem, als Mädchen musst du brav sein, du darfst nicht zu laut, du darfst auf gar keinen Fall wütend sein, weil dann bist du hysterisch, ja, und auch nicht so empfindlich und ein Indianer kennt keinen Schmerz und diese ganzen Dinge. Und gelobt wurde ich halt, wenn ich gute Noten hatte, wenn ich brav und fleißig war.
Ja.
Aber es hat jetzt keiner gesagt, Mensch, du hast so eine gute Intuition oder Wahrnehmung, sondern da war eben dann das Gegenteil, so mit deiner Wahrnehmung stimmt was nicht, wenn ich das Gefühl hatte oder wenn ich was ausgedrückt habe als Kind, was ich wahrgenommen habe, und dann wurde mir aber von den Erwachsenen erklärt, dass es genau das Gegenteil der Fall ist und dass ich doch jetzt bitte meine Fantasie zügeln soll und das glauben soll, was sie mir jetzt sagen, was da stimmt. Und
Hast du da
das
ein
hat.
konkretes Beispiel? Wo du ja sehr eindrücklich irgendwie geblieben ist, wo deine Wahrnehmung so ein bisschen in Frage gestellt wurde?
Also. Am krassesten, da war ich aber dann schon älter, am krassesten war das dann, als meine Eltern sich getrennt haben und ich einfach gespürt habe, in was für eine Not das meine Mutter geschmissen, geworfen hat. Und da saß sie dann am Küchentisch, war total offensichtlich traurig und mit den Nerven am Ende. Und ich habe mich dann zu ihr gesetzt und habe sie dann gefragt, wie es ihr geht. Und sie hat dann alles runtergeschluckt, was sie runterschlucken konnte, und mir dann irgendwie so mit so einem verkrampften Lächeln erklärt, es sei alles wunderbar und das würde sich schon alles wieder einrenken oder was auch immer. Und ich habe sie nur angeguckt und habe einfach diese große Verzweiflung, Hilflosigkeit und Ohnmacht in ihren Augen gesehen. Und ich habe mir nur gedacht, was braucht es eigentlich, dass sie das zulassen kann, dass sie wirklich das ausdrücken kann, was da gerade da ist. Und dadurch, dass ich das aber so gespürt habe und das, was sie gesagt hat, war einfach überhaupt nicht stimmig, bin ich dann sehr stark auch in die Rolle der Managerin reingegangen und habe versucht, viele Dinge auch zu regeln für sie oder als Unterstützung, damit irgendwie diese Restfamilie, mein Bruder und ich, dass das noch irgendwie das System am Laufen bleibt, so.
Ja, und aus der Perspektive deiner Mutter ist vielleicht auch ein Stück weit nachvollziehbar gewesen. Also wenn ich jetzt so dran denke, ich würde meinen Sohn jetzt auch ungern mit Themen belasten, die jetzt mich betreffen, aber ich glaube,
Ja.
es ist einfach wichtig für Kinder generell die Wahrnehmung zu validieren. Ja, du hast recht, mir geht's nicht gut. Aber das ist was, das muss ich jetzt alleine klären oder du kannst mir dabei helfen, das und das und das vielleicht. Ich
Ja.
glaube, dass wir natürlich viel mehr lernen dürfen, die Wahrnehmung, die andere haben, ein Stück weit, ja, mir fällt kein anderes Wort ein, valide zu machen, dass wir auch merken, da gibt es eine Instanz in uns, die mit uns spricht, die uns Hinweise gibt und die wir einfach nicht, ja, abschalten sollten, abschalten dürfen. Aber das, was wir ja damals, ich habe ähnliche Erfahrungen in jungen Jahren gemacht, war eigentlich das, naja, irgendwas stimmt mit dir nicht, du scheinst hier Dinge wahrzunehmen, die gar nicht so sind und ja, da kommst du ja zum Schluss als Kind. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Du liegst falsch oder so.
Ja, genau. Oder ich weiß zum Beispiel auch noch sehr gut, wie wir dann als Kinder regelmäßig zu meiner Oma gefahren sind, also die Mutter von meinem Vater. Und das war eine große Familie und ich habe das geliebt. Wir waren viele Cousins und Cousinen, waren große Familienfeste. Und immer auf der Rückfahrt im Auto hat mein Vater über alle Geschwister geschimpft und was der wieder gesagt oder nicht gemacht oder irgendwas. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich dann dachte, ich verstehe das nicht. Wir hatten doch jetzt einen schönen Nachmittag und wir haben gefeiert, wir haben gegessen, gelacht, es wurde viel erzählt. Also ich hatte nicht den Eindruck, dass es ihm total schlecht ging während der Festivität, sage ich mal. Und dann war aber dieses kein gutes Haar lassen können an verschiedensten Dingen, was ihm dann nicht gepasst hat. Und ich habe es irgendwie, ich habe immer gedacht, wie kann man denn, also so ganz naiv, wie kann man denn dann dahin fahren, wenn es einem dann überhaupt nicht gut geht während der ganzen Geschichte? Also ich würde dann halt einfach wegbleiben und gar nicht erst kommen. So, und das hat
Ja.
mich irgendwie auf eine Art immer verwirrt. Und ich dachte mir so, ich verstehe die Erwachsenen nicht. Warum machen die, warum tun die Dinge, die ihnen offensichtlich gar nicht gut tun? Das war, glaube ich, so für mich die offene Frage.
Ja. Und das heißt, um da nochmal so ein bisschen zurückzukommen, du hast ja auch gelernt, ja, irgendwie mit meiner Wahrnehmung stimmt was nicht. Du hast dich angepasst, du hast das getan, was das Außen von dir erwartet hat. Wann kam es denn bei dir zu diesem Break, wo du gemerkt hast, so, das alles funktioniert irgendwie nicht mehr für mich? Ich muss jetzt
Ja,
irgendwie was ändern. Ich muss
ja.
jetzt anfangen, zu mir zu kommen und meine Entscheidungen zu treffen.
Das war dann tatsächlich durch die äußere, durch die, das, den Einbruch der Familie sozusagen. Also in dem Moment, wo unser Vater ausgezogen ist und wir dann zu dritt noch waren, habe ich gemerkt, okay, irgendwas hat hier gar nicht gestimmt an dieser ganzen Idylle, die da so vermeintlich, also war immer so eine heile Welt, die da irgendwie aufrechterhalten wurde. Und die war ganz offensichtlich nicht so heil, sonst wäre das jetzt nicht passiert. Und dann bin ich, das war kurz vorm Abitur, und dann bin ich zum Studium erstmal nach München. Und ich habe in der Wahl des Studiengangs mit katholischer Theologie, das war schon mein erster Schritt raus aus dem Leistungsgetriebenen, weil ich wusste, das interessiert einfach niemanden. Also ich hatte ein Einser-Abitur und alle waren so, was studiert sie denn jetzt? Jura, BWL, VWL, irgendwas Prestigemäßiges. Und ich wusste aber, diese ganze Leistungsschiene, die macht mich krank. Also es hat mir ja auch mein Leben, also ich hatte wirklich mit 18 so einen Moment, wo ich dachte, warte mal kurz, wenn ich jetzt sterben würde, das wäre total blöd, weil ich habe nichts von meinem Leben gehabt. Ich habe immer nur die Erwartungen meiner Eltern erfüllt bis dato. Und jetzt gibt es irgendwie so einen Punkt, wo ich merke, ich war total auch überfordert mit meinem Leben. Was fange ich denn jetzt mit mir an? Und dann war erstmal so, ich studiere katholische Theologie. Ich will wissen, was das da mit diesem lieben Gott in Anführungszeichen auf sich hat, ob es den gibt oder nicht. Und wenn ja, dann habe ich ein Hühnchen mit dem zu rupfen, weil wie kann der zulassen, dass meine Familie auseinanderbricht? Und also
Ja.
ich hatte da irgendwie, da war auch so ganz viel Revoluzertum und Rebellieren gegen alles, was da nicht mehr, alle Systeme, die einfach nicht menschenfreundlich sind oder die nicht den Menschen nicht gut tun. Und dann durchs Studium und dann bin ich nochmal während des Theologiestudiums ein Jahr nach Paris ins Freisemester. Und da hatte ich wirklich, in der Zeit in Paris hatte ich so das Gefühl, ich kann mich jetzt nochmal neu erfinden. Und das habe ich auch sehr bewusst dann getan und habe da so meine Schritte gemacht, um mich selber, wer möchte ich denn auch gern sein? Also wer bin ich jenseits von Leistung? Wer bin ich, wenn ich nichts leiste? Da ging das eigentlich schon los. Und auch mit meinen dann, ich war dann auch danach oft im Kloster und habe dann da immer so Schweigeexerzitien gemacht. Das war dann schon der Beginn auch mit meiner Meditationspraxis, ohne dass ich das aber irgendwie so gesehen hätte damals. Es war für mich einfach nur so ein Ort der Ruhe und der des Rückzugs und auch ein Stück Heimat dann.
Ja, und vor allem ist ja auch noch mal eben dieses, sich mit sich selber auch mal auseinanderzusetzen, wirklich dieses, ja, bei sich dann auch tatsächlich ankommen. Ich meine, das geschieht ja oft eher in der Stille als im Lärm oder im Lauten. Und eigentlich schon, ich muss gerade so schmunzeln, wo du so ein bisschen gesagt hast, ja, du hast katholische Theologie studiert, so aus dem Rebellischen, aus dem Revoluzertum heraus. Das bringt mir jetzt natürlich mit diesem Studiengang nicht ganz so in Verbindung. Aber ja, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass man dem Mädel mit dem Einser-Abitur, er hat mir vielleicht eine andere Laufbahn irgendwie prophezeit, als jetzt erstmal in die katholische Theologie zu gehen. Und ja, aber es ist ja genau dann der richtige Weg für dich gewesen.
Da war ich halt notentechnisch auf dem Abstellgleis, aber das habe ich mir ja auch genau bewusst so gewählt. Und was ich stattdessen aber bekommen habe, ich war ja parallel im Ausbildungszentrum für Pastoralreferenten angemeldet und das bereitete vor auf einen kirchlichen Dienst. Dann später nach dem Diplom hätte ich in der Pfarrei arbeiten können. Habe ich dann nicht gemacht, aber ich habe währenddessen das einfach exzessiv genutzt. Ich hatte wunderbare Einzelbegleitung. Das waren nicht nur Theologen und Theologinnen, sondern eben auch, die waren auch psychologisch ausgebildet. Und rückblickend würde ich sagen, das waren 5 Jahre therapeutische Sitzungen, die ich da genossen habe. Also sowohl eins zu eins, das nannte sich dann geistliche Begleitung in dem Kontext, aber auch in Gruppenformaten. Und das war für mich einfach elementar, um mich irgendwie zu sortieren und wieder zu mir zu finden, habe ich das ex also einfach wunderbar genutzt. Und danach wusste ich, Kirche als Arbeitgeber ist jetzt nicht meins. Das war auch eine bewusste Entscheidung dann. Und dann bin ich erstmal in eine Werbeagentur, also wieder ganz was anderes. Also ich habe halt irgendwie, ich hatte immer so eine Neugier auch auf verschiedenste Kontexte und es war so dieses, ich will Erfahrungen sammeln. Also es geht mir darum, wer bin ich in verschiedenen auch Settings oder so. Also schon so Neugier, Wissensdurst und Forscherdrang, glaube ich.
Ja, weil das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich hatte ja schon eingangs angekündigt, du begleitest Menschen in Bereich Meditation, mit Coaching, mit Lesen im morphischen Feld, also mit so einer ganz breiten Palette. Wie kommt man von der katholischen Theologie eben genau dazu? Das ist ja doch ein größerer Gap. Wenn ich jetzt noch höre, dass du inzwischen in der Werbeagentur warst, ist ja der Gap noch größer. Wie kam das dann dazu? Was war so auch dieser Moment für dich, wo du gemerkt hast, ich will in dieser Welt was verändern und nicht einfach nur irgendwie arbeiten, sondern ich möchte vielleicht sogar auch selbstständig sein? Wie war denn da der Weg von dir?
Also ich glaube, eine ganz wichtige ein Meilenstein, ganz wichtige Station war meine Coaching-Ausbildung 2007. Das war ja jetzt fast 20 Jahre her. Also jetzt gefühlt heutzutage ist fast jeder Coach, aber das war damals noch echt irgendwie ganz besonders, da eine Ausbildung zu haben. Und ich hatte eine ganz tolle Ausbilderin, die mir dann auch das Lesen im morphischen Feld eben näher gebracht hat. Die hat dann da noch so Übungswochenenden angeboten. Und ich hatte immer in jeglichem Kontext, ob es jetzt in der Werbeagentur war oder dann später im Personalbereich, war immer, dass die Menschen zu mir gesagt haben, du hast eine ganz besondere Art, mit Menschen zu arbeiten. Ich fühle mich gesehen, ich fühle mich ernst genommen, gehört und du lässt mir den Raum. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe Luft zum Atmen, wenn ich mit dir zusammen bin. Und durch mein feines Gespür, dadurch, dass ich einfach sehr, sehr feine Antennen habe, habe ich quasi auch Dinge ermöglicht oder ausgesprochen, die mein Gegenüber noch gar nicht so in Worte fassen konnte, wo ich einfach was benannt habe, was dann so eine Erleichterung bei meinem Gegenüber ausgelöst hat. Ach ja, stimmt, genau darum geht es ja jetzt gerade. Und wann immer es um Menschen und ihre Motivation und was sie antreibt und was sie im Leben glücklich macht. Also das waren immer schon Themen, die haben mich total fasziniert. Da habe ich ganz viel auch Bücher dazu gelesen, mich selber immer weiterentwickelt. Und also ich hab mal gesagt, ich wäre, glaube ich, gern Menschenforscherin geworden, wenn es das gegeben hätte. Aber so habe ich mich dann quasi in diesem Bereich schon über die Coaching-Ausbildung, Coaching und dann die Meditation, die war immer so im Hintergrund, die war immer durch meine Klosteraufenthalte sehr präsent, dass mir das selber Halt gibt. Und dann kam auch durch Fügung eine Ausbildung noch auf mich zu, wo ich den Eckhard Wunderlich kennengelernt habe, der mir dann gesagt hat, ich kann bei ihm eine Meditationslehrerausbildung machen. Und da war dann so in dieser Ausbildung, das war dann 2022, die habe ich eigentlich erstmal nur für mich gemacht. Ich war damals noch in der Festanstellung und war da Personalleiterin in der Firma. Und ich habe dann aber gemerkt, in dieser Meditationslehrerausbildung, da geht mir jetzt so das Herz auf, da passiert es gerade in mir drin was, so als würden sich die verschiedensten Mosaiksteine aus meinem Leben, die plötzlich zusammenfügen. Und plötzlich ergibt es ein Bild, was ich vorher so noch nie gesehen habe. Und dann war so dieses, ich habe da ein Talent. Also das war das, was mir auch gespiegelt wurde, was mir der Eckhart auch gesagt hatte. Du hast eindeutig ein Talent, Christa, was Meditation und Anleiten von Meditationen betrifft. Und mit dem Coachen, das wusste ich schon, da hatte ich auch einfach schon sehr viel positives Feedback. Und dann kam das so eins zum anderen und ich habe gemerkt, in meinem damaligen Job, ich war schon länger nicht mehr glücklich. Ich habe das nicht mehr mit Herzblut gemacht, sondern einfach so aus Routine oder weil es halt irgendwie bequem war und weil ich meinen Job konnte. Aber es hat mich nicht mehr glücklich gemacht. Und dann kamen wirklich auch starke körperliche Symptome. Dann wurde ich nämlich auch dauernd krank. Und das Krasseste war dann zum Schluss, ich habe ja dann viel remote von zu Hause gearbeitet und ich konnte nicht mehr am Laptop arbeiten, weil ich ständig Augenentzündungen hatte. Also mein System hat einfach wirklich signalisiert, mit den Augen, das war permanent entzündet und so, dass ich am Bildschirm nicht mehr arbeiten konnte. Und dann habe ich gedacht, irgendwie, was soll mir das jetzt sagen? Und also mein Körper hat da einfach ganz deutlich ein Stoppsignal hochgehalten. Und dann dachte ich, ich will das jetzt ausprobieren, weil ich will nicht, also ich war immer so, wenn ich jetzt, ich habe ja keine Ahnung, wie lange ich noch habe, wie viel Zeit mir noch geschenkt ist, aber ich möchte nicht da davor stehen, dass ich mir denke, ach, hätte ich doch und hätte ich diesen Traum verwirklicht oder hätte ich das und das ausprobiert, weil das Leben kann morgen vorbei sein. Wir wissen es nicht. Also wir tun oft so, als würden wir, ja, ist 54, ist ja kein Alter. Ja, aber du weißt es einfach nicht, wann das Schluss ist. Und ich möchte gerne abtreten, sag ich mal, und dann sagen, hier, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte, was mir am Herzen lag. Und es hat sich gelohnt. Es war jede Sekunde war es wert und die Zeit ist so kostbar. Und das war wie stärker als ich. Ich konnte gar nicht anders, als das dann das Alte zu beenden, aus Strukturen auszusteigen, die mich nicht mehr glücklich machen, die mir auch, wo mir der Körper sagt, das passt überhaupt nicht mehr. Und dann in das reinzugehen, wo mir das Herz aufgeht. Und ich dachte mir, ich probiere das jetzt mal aus. Ich kann immer noch einen Teilzeitjob machen, wenn es nicht funktioniert. Also das war immer so im Hintergrund, dachte ich mir, es ist ja, kann ja nichts Schlimmes passieren in dem Sinne, ja.
Ja, und spannend ist ja eigentlich, dass sich diese Idee, so ich steige jetzt da aus und mache das, wo mir das Herz aufgeht, das zieht sich ja auch so ein bisschen wie ein roter Faden ja durch dein Leben. Das hast du ja damals schon gemacht. In dem Moment, wo du gemerkt hast, so ich kann jetzt für mich entscheiden oder ich entscheide jetzt ganz bewusst für mich, bist du ja immer dem gefolgt, was dir gerade Freude macht. Und sei es die katholische Theologie oder die Werbeagentur, dann die Meditationspraxis. Du bist ja immer dem gefolgt, was in dir letztendlich gerade aufgeploppt ist. Und
Also
ja.
genau, das ist echt spannend, weil das ist mir lange Zeit, war mir das überhaupt nicht bewusst. Ich dachte, jeder macht das so. Also ich dachte immer, alle Menschen funktionieren so. Und ich war dann irgendwann, saß ich in der Kapelle in meinem Kloster und dann ist mir das so bewusst geworden, wie du es jetzt formuliert hast. Ich bin immer meinen eigenen Weg gegangen. Ich konnte gar nicht anders. Das war wie, da gab es keine, jetzt mach doch mal jenes, weil das wäre doch jetzt praktischer oder für einen Lebenslauf besser oder so. Das hätte sich für mich so angefühlt, als würde ich gegen meine innere Natur angehen oder mir selber wirklich Schlimmes antun. Und das ging nicht. Also das war. Und deswegen habe ich es oft nicht verstanden, wie Menschen sich selber so ein Gefängnis bauen, indem sie sich dann zwar schön einrichten und was dann goldene Käfigstäbe hat und wo sie total viel Geld anhäufen oder was auch immer sie denken, aber nicht glücklich sind. Also wo irgendwie das, wo ich dann gedacht habe, so, ey, ich spüre da aber jetzt keine Lebensfreude oder kein Glück. Und da war ich, da bin ich immer schon dagegen habe ich aufbegehrt und habe mir gedacht, so, ich glaube, das Glück ist ganz woanders zu finden. Das findet sich nicht notwendig. Also wir sind halt sehr hier auf Sicherheit und es ist immer alles, es muss sicher sein. Ja, verstehe ich. Natürlich habe ich auch ein Sicherheitsbedürfnis. Nur ich glaube, dass wir wesentlich mehr Spielraum haben im Leben, als wir das oft selber denken oder uns erlauben. Ja.
Ja, mit Sicherheit. Aber lass uns noch mal in den Moment zurückspringen, wo dein Herz einfach dich dorthin geführt hat, in Richtung, so, und jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt gehe ich da noch mal in diesen Bereich rein. Wie ging es dir dann? Du hast dich selbstständig gemacht und was ist dann passiert?
Genau, also ich war erstmal, war ich ja noch bei der Arbeitsagentur gemeldet und da habe ich dann gemerkt, bei dem ersten Termin mit der Beraterin, wie mich diese dunklen, muffigen Gänge und dieser braune Teppich depressiv machen. Und ich habe mir gedacht, so, ich kann nicht jetzt mich auf irgendwelche komischen Stellen bewerben, das geht gar nicht. Und dann bin ich da reinmarschiert und habe gesagt, ich mache mich selbstständig. Und es war wie so ein Befreiungsschlag erstmal. Und dann habe ich aber da die Seminare besucht, auch Existenzgründerzuschuss beantragt und so. Und dann war das wie. Also ich hatte zum Glück, ich habe ein gutes Umfeld, ich habe etliche Freundinnen, die bereits selbstständig sind und die mir da ein gutes Vorbild waren. Und ich habe dann viel mich mit denen ausgetauscht, auch vernetzt. Und ich war immer schon eine Netzwerkerin und ich habe dann alle Kontakte angeschrieben, kontaktiert, wo ich wusste, die mögen mich, die finden meine Arbeit toll, die unterstützen mich und da gibt's auch dann Möglichkeiten für Kooperationen. Und so war dann der Einstieg letzten Endes. Und mit den Lesungen im morphischen Feld, da bin ich wirklich so über Freundeskreis. Also ich habe für alle gelesen, so zu Übungszwecken am Anfang, damit ich einfach wirklich reinkomme und nicht mehr so aufgeregt bin. Und dann kam plötzlich die erste Anfrage auf Empfehlung. Dann hat mich eine Frau angeschrieben, die so und so hat dich empfohlen, kannst du für mich eine Lesung am Telefon machen? Und da habe ich dann gedacht, auch wow, das habe ich jetzt so gar nicht erwartet. Also das ist dann wirklich so durch Mund-zu-Mund-Propaganda quasi weitergetragen worden, dass das gut ist, was ich da anbiete. Und dann, genau, habe ich halt meine Website aufgesetzt. Und bei mir ist tatsächlich viel Co-Kreation. Also ich mache viel gemeinsam mit mit anderen selbstständigen Frauen, wo wir gemeinsame Formate kreieren. Sei es jetzt Kunst und Meditation oder mit einer Psychologin zusammen mache ich eine Online-Glücksgruppe. Also das sind einfach so verschiedene Formate, die aus Co-Kreation entstanden sind. Ja.
Und wie bist du aber auf dein Thema gekommen? Also letztendlich, du hast ja jetzt diesen Einstieg im Bereich so Entscheidungsfindung, Herzintelligenz, wirklich aus dem
Ja.
Herzen heraus zu leben, raus aus der Anpassung. Also eigentlich deine eigene Geschichte. Fiel dir das leicht, direkt dich da auf ein Thema zu fokussieren? Oder gab es da nochmal so eine innere Motivation, so, okay, das könnte ich doch den Menschen näher bringen?
Also ich glaube, ich habe einfach gemerkt, was das Thema Entscheidungen betrifft, ich habe mich da immer sehr leicht getan. Also irgendwie, weil ich glaube ich eine gute Anbindung habe weil ich gut mit mir selber verbunden bin und meine Bedürfnisse gut kenne, fällt mir das leicht, Entscheidungen zu treffen. Und dann war das irgendwie klar für mich, dass oft dadurch ein Knoten entsteht, weil die Menschen zu sehr im Kopf sind oder im Außen und dann denken, sie müssen das jetzt machen, weil der Verstand da die Gründe aufzählt, aber innerlich sind sie total unglücklich und fühlen sich gar nicht wohl mit dieser Entscheidung. Also das war so dieses Thema mit den stimmigen Entscheidungen. Und das Klarsichtsthema ist zu mir gekommen über eine Kunstaktion von einer Freundin von mir, die ist Künstlerin. Und ihre Tochter hat dafür Leistungskurs Kunst ein Projekt gemacht. Und dann war die Frage, was ist das eine, was du immer in deinem Leben schon gesucht hast? Was ist das, was du in deinem Leben immer schon gesucht hast, und dann kam bei mir Klarsicht. Ich wollte einfach eine klare Sicht haben auf die Dinge. Und das habe ich dann in dieser Aktion auf ein Plakat geschrieben. Dann wurden da Fotos gemacht. Und dann war das auch ein Teil meines Angebots sozusagen, diese Klarsicht. Dabei helfe ich, unterstütze ich in den Lesungen, auch in den Einzelbegleitungen. Und für mich war dann auch irgendwie dieser innere Faden, naja, Meditation ist ja das Gleiche. Am Ende komme ich durch die Meditation in einen höheren Bewusstseinszustand, und ein erweitertes Bewusstsein schenkt mir diesen Blick von oben, diese Adlerperspektive, diese Beobachterperspektive. Und auch da habe ich dann klare Sicht. Und ich weiß genau, und wenn ich diese klare Sicht habe, treffe ich auch andere Entscheidungen. Das hängt dann da wieder mit zusammen.
Ja.
Und die Freiheit war immer schon etwas, was für mich so ein Kern war. Dieses, ich kann nur Dinge tun, wenn ich selber auch wirklich dahinter stehe und dafür, ja, gehe, und nicht, weil mir irgendjemand sagt, dass ich jetzt XY machen soll. Das war schon immer was ich nicht verstanden habe, warum
Na,
ich.
ja.
Also das Selberdenken ist für mich so die Grundlage von allem, ja. Und deswegen, ich will auch nicht, also das, was mich dann jetzt zuletzt irritiert hat mit den ganzen Coaching-Programmen, ist dieses, ich bringe dich von A nach B. Also so, da werden dann Riesensummen aufgerufen für Pakete, und dann, ich bringe dich jetzt von A nach B, wo ich gedacht habe, habe ich da was nicht mitbekommen, weil wir haben gelernt in der Coaching-Ausbildung, du hast als Coach überhaupt kein Anliegen, sondern der Klient oder die Klientin kommt mit einem Thema, und du hilfst über deine Fragen, dass die sich sortiert, und nicht, du bringst niemanden irgendwo hin. Das ist dann eher so ein Training oder, also das war dann immer so, wo ich dachte, nee, ich möchte den Menschen helfen, dass sie sich spüren und dass sie diese Entscheidung, die sie dann treffen, aus sich heraus, dass sie sich stimmig anfühlt. Und nicht, weil irgendjemand ihnen gesagt hat, du musst es jetzt machen, damit du erfolgreich
Ja,
bist. Ja.
das macht auch total Sinn. Und zum Thema Erfolg, ich meine, in unserer Zeit wird ja Erfolg sehr oft in Zahlen gemessen. Doch was bedeutet Erfolg denn eigentlich für dich?
Ja, also Erfolg ist es, wenn ich meinem Herzen folge. Also das, was folgt, wenn ich meinem Herzen folge. Weil ich ja die Überzeugung, mit der ich die Dinge tue, die kann ich nur haben, weil ich weiß, dass es integer ist, dass es
Ja.
der Wahrheit dient, dass es der tiefsten Wahrheit und dem höchsten Wohle aller dient. Also da, wenn ich dann ganz groß werde oder denke, dann bin ich am Ende, geht es mir darum, dass ich ein Teil beitrage zum Frieden in der Welt und dass die Menschen liebevoller miteinander umgehen und auch erstmal mit sich selber liebevoller umgehen. Und alles, was da drauf einzahlt, sage ich mal, also alles, was ich unterstützend anbieten kann, damit die Menschen mit sich und mit anderen liebevoller umgehen, macht mich zutiefst glücklich, und dann bin ich in meiner Welt erfolgreich. Ja.
Ja, das ist ein sehr schönes Bild, also sehr, sehr stimmig auch, finde ich. Und ja, du hast es gerade so schön auch gesagt, ja, es geht ja auch darum, sich selber auch anzuerkennen, liebevoller mit sich selber umzugehen. Jetzt weiß ich natürlich, wenn man sich so in eine Selbstständigkeit begibt, dann gibt es da auch mal Höhen und Tiefen und Herausforderungen und Zweifel. Und ja, hast du solche Phasen auch erlebt in deiner Selbstständigkeit? Und wenn
Ja,
ja, wie bist du damit umgegangen?
absolut. Also das gehört irgendwie mit dazu, weil das ja einfach auch, man hat ja auch große Schwankungen. Ein Monat läuft super, dann ist wieder weniger. Und dieses Aushalten können oder halten können ist schon irgendwie eine Riesen-Challenge für mich. Und ich habe tatsächlich mir so ein Umfeld geschaffen. Ich sage immer, mein Inner Circle, das sind so meine drei engsten Freundinnen, die auch selbstständig sind. Und die mich da auch mit durchgetragen haben. Also in den Momenten, wo ich den Glauben an mich und mein Angebot verloren habe, weil es mir zu langsam ging oder eben nicht sofort das so eingeschlagen hat, wie ich mir das erhofft habe, die verschiedenen Aktionen, dann waren sie an meiner Seite und haben mir gesagt, was sie an mir schätzen, wofür ich stehe und was ich für eine Qualität in die Welt bringe und dass ich gebraucht werde und dass ich und mein Angebot gebraucht werden. Und das war immer wieder, also wirklich, das sind so Begleiterinnen. Wenn ich die nicht gehabt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwann das Handtuch geworfen, weil wenn man, also das ist wirklich, das für mich war das das A und O, war dieses Netzwerk. Und also nicht nur eben so ein, sag ich mal, so ein Schönwetternetzwerk, also wo dann alle an deiner Seite sind, wenn du erfolgreich bist und es läuft, sondern auch in den Zeiten, wo du wirklich am Limit bist oder wo du denkst, so jetzt muss irgendwie wieder was passieren. Und dass alle am Ende dann auch wissen, ich habe ähnlich das erlebt. Also wir sitzen alle im gleichen Boot. Das ist irgendwie, das hat mich auch einfach total getragen. Ja,
Ja.
ja.
Ja, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp für alle, die hier vielleicht auch zuhören, oder ja, dass sie wirklich auch wissen, wie wichtig das ist. Das Umfeld ist so, so wichtig. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und es ist ja auch das, was bei mir zum Beispiel auf der Webseite auch steht, gerade in Phasen, wo man halt vielleicht wirklich mal an sich zweifelt. Ich sage immer, wo die Selbstzweifel Samba tanzen, dann braucht es halt oftmals nur einen einzigen Menschen, der weiter an dich glaubt, den Überblick behält, letztendlich den Kurs mit dir hält und einfach mit dir Schritt für Schritt über diese Hürden geht. Und dann kann man auch wieder allein weiterlaufen. Und das ist so ein wichtiger Punkt, egal, ob das jetzt in der Begleitung bei dir ist oder im Business oder in meiner Begleitung. Ich glaube, dass das was ist, was wir wirklich als Menschen ganz, ganz explizit brauchen. Und gerade in der Selbstständigkeit finde ich das nochmal einen ganz wertvollen Punkt, weil ja, du hast einfach andere Herausforderungen wie vielleicht die Menschen, die in ihrem Angestelltenjob sind. Und ja, und da brauchst du einfach Gleichgesinnte, die dir über diese Schwellen helfen.
Absolut,
Das ist
ja.
ein, ich glaube, das ist ein wichtiger Tipp. Hast du denn noch einen weiteren Tipp für diejenigen, die gerade so ihre Vision in ein Business gießen? Gibt es da noch was, was du empfehlen kannst, wo du einfach sagst, ja, das findest du ganz, ganz wichtig auf diesem Weg?
Also eine Qualität, die ich habe, und das ist einfach was, was ich natürlicherweise mitbringe, ist auch dieses Dranbleiben. Also, dass du, wenn du einmal dein Thema und dein Angebot hast, da wirklich konsistent bleibst und dran bleibst. Weil ich glaube, viele denken auch dann so, ah, okay, jetzt läuft es nicht so, dann springe ich, dann mache ich was anderes. Und dann verwirrst du deine Kundschaft, deine Klientel komplett, weil du dich irgendwie 3, 4 Mal umpositionierst im schlimmsten Falle. Also ich würde wirklich sagen, dranbleiben ist eine hohe, hohe Qualität, weil das braucht einfach Zeit. Wir unterschätzen das, wie lange das braucht, bis die Menschen Vertrauen fassen, bis die ja, bis du die Social Credibility hast. Und wann immer ich dann auch an dem Punkt war, wo ich dachte, so, was mache ich denn jetzt oder wie geht es weiter, dann war immer ein Satz auch wichtig, in Bewegung bleiben. Also nicht stehen bleiben. In dem Moment, wo du stehen bleibst, fängst du an zu grübeln und dann kommst du in so unerquickliche Negativschleifen. Und das habe ich dann auch gehabt, dass ich mich dann selber runterziehe, obwohl es eigentlich gar nicht nötig war, so vom Außen. Und ich dann merkte, okay, worum geht's jetzt? Und dann war immer die Ansage, weitergehen. Und wenn es nur ein Mini-Mini-Mäuseschritt ist an einem Tag, weil einfach gerade die Energie niedrig ist oder einfach irgendwie eine schlechte Phase, man hat ja nicht immer gleich gute Tage so, aber dieses Weitergehen, ich habe einen Schritt gemacht heute, der mich wieder näher an mein Ziel oder an das bringt, was ich in die Welt bringen möchte. Und das dann auch zu würdigen, das ist total wichtig. Jeden kleinen Schritt und viele kleine Schritte führen am Ende dann ans Ziel. Da glaube ich total dran. Ich glaube nicht an diesen Erfolg von die über Nacht und plötzlich war ich dann erfolgreich und hatte keine Sorgen mehr, sondern ich glaube an dieses kontinuierliche Dranbleiben, mich nicht beirren lassen, mich nicht verunsichern lassen durch irgendwelche Stimmen im Außen. Immer wieder einchecken, bin ich in der Ausrichtung, habe ich meine Intention klar und dann einfach Schritt für Schritt weitergehen. Und das ist für mich, war das, also das ist das Riesen, Erfolgsgeheimnis, wenn man es so sagen will, weil, wie gesagt, es entsteht nicht über Nacht. Und der Erfolg kommt einfach im Laufe der Zeit, wenn du weiter deiner Spur folgst. Ja.
Ja, das ist ein schöner Abschlusssatz. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch eine andere Frage. Gibt es denn einen Fun Fact über dich oder eine Eigenheit, die dich durchs Leben trägt, von der vielleicht nur wenige wissen?
Also ich habe total viel Humor, das ist jetzt nicht, also das wissen schon viele. Tatsächlich ein großer Traum von mir, den ich noch nicht realisiert habe, ich weiß auch nicht, wann und wie und überhaupt, ist ein eigenes Comedy-Format. Also ich liebe Comedy und ich habe schon den Titel, das wäre die Eso-Ische. Also ich packe aus sozusagen und erzähle, was mir so alles begegnet ist in meiner Meditationslehrerinnenpraxis, weil es gibt wirklich so lustige Situationskomik teilweise,
Ja.
die ich köstlich finde. Und ich bin großer Fan von Loriot und also
Oh ja, den liebe ich auch.
diesem feinsinnigen Humor auch.
Ja.
Und ich habe wirklich, also das ist einfach was, wo ich total Spaß dran hätte. Und mein Partner sagt schon immer, jetzt mach doch einfach mal Videos. Irgendwie, also ganz so weit bin ich noch nicht, aber also das Ganze nicht so ernst nehmen, gerade beim Thema Spiritualität, da gibt es einfach viele Dinge, die da draußen rumschwirren, die mich einfach zum Lachen, also wo ich wirklich lachen muss oder wo ich denke, das hat eine gewisse Komik, gerade wenn wir dann auch beim Thema spiritueller Ehrgeiz, ja, wie viele Stunden meditierst du, wie erlöst bist du schon, also wenn man dann da anfängt, da auch so eine Leiter zu bauen, ja, damit man irgendwie möglichst schnell die Erleuchtung bekommt, da kriege ich einfach immer so einen inneren Lachanfall und denke mir so, das würde ich gerne mal auf humoristische Art irgendwie auf die Schippe nehmen.
Ja, ich meine, es ist ja jetzt im Feld.
Ja,
Die
genau.
Esoische ist jetzt im
Die
Feld.
Eso-Ische. Und ich habe auch schon zwei Frauen aus Berlin, die haben dann damals gesagt, als ich denen das erzählt habe, so sie werden dann einen Bus mieten und kommen dann, also sie kommen dann von Berlin nach München, sollte ich dann hier mal auftreten.
Ich komme auch.
Toll. Oh.
Genau, also was ich von unserer Episode jetzt hier wirklich mitnehme, was vielleicht auch nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessant ist, ist so dieses Thema, wirklich seinem Herzen zu folgen. Und du bist ja wirklich das beste Beispiel, eben genau diese Dinge zu tun, das, was nicht mehr trägt, hinter sich zu lassen und dann einfach die nächsten Schritte zu gehen in etwas, was wieder trägt, was, wo die Freude letztendlich wieder da ist, wo das Herz dann auch singt. Und ja, und von daher ist eigentlich der nächste logische Schritt wirklich das Comedy-Format bei dir. Ich danke dir riesig, dass du heute hier warst. Wir verlinken natürlich alle Infos zu dir in den Shownotes. Und ich wünsche dir weiterhin auf deinem Weg ganz, ganz viel Freude und ganz viel Humor und viel Erfolg.
Danke, Christina. Das hat sehr viel Spaß gemacht heute mit dir. Danke
Mir
für die
auch.
Einladung.
Dankeschön.